ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine verheerende Erdbebenserie hat Teile der Türkei und Syriens erschüttert. Mindestens 2500 Menschen kamen ums Leben. In den Trümmern zerstörter Häuser werden viele weitere Opfer vermutet. Die beiden schwersten Beben hatten ihr Zentrum nahe der türkischen Millionenstadt Gaziantep. Sie erreichten Stärken von 7,5 und 7,7. Zahlreiche Nachbeben erschütterten die Region. Erdbeben kommen in der Türkei sehr häufig vor. Tief im Untergrund stoßen zwei tektonische Platten zusammen, die sich langsam gegeneinander verschieben. Dabei entstehen gewaltige Spannungen, die durch Beben entladen.
Er sucht verzweifelt nach Überlebenden. Wenn du rufen kannst, bitte gib einen Ton von dir. Die Helfer klammern sich an jede Regung, an jedes Geräusch. Wir hören immer wieder leise Stimmen unter den Trümmern. Wir finden viele Tote, aber auch noch Überlebende. Hunderte Menschen bangen hier in der Stadt Adana um das Leben von Familie und Freunden. Je näher die Nacht rückt, desto größer ihre Angst. Meine jüngere Schwester und ihr Mann liegen unter den Trümmern. Ich warte seit heute Morgen darauf, dass sie endlich finden. In den frühen Morgenstunden bebte plötzlich die Erde im Südosten der Türkei. Hier die Aufnahmen einer Sicherheitskamera. Besonders verheerend die Lage in den Städten Kahramanmaraş, in der Gegend lag das Epizentrum, und in Hatay, nahe der syrischen Grenze. Ganze Stadtviertel liegen dort in Schutt und Asche. Im Laufe des Tages kommt es immer wieder zu schweren Nachbeben in der Region. Erneut stürzen auch Gebäude ein. Präsident Erdogan spricht von einem Unglück historischen Ausmaßes. Heute Nacht um 4.17 Uhr wurden wir von der größten Katastrophe seit dem Erdbeben von 1939 heimgesucht. Die Regierung verhängte die höchste Alarmstufe und forderte internationale Hilfe an. Der türkische Rote Halbmond rief die Bevölkerung unterdessen zum Blutspenden auf. Auch in Adana geht die Suche nach Verschütteten weiter. Für viele kommt die Rettung jedoch zu spät.
Im Nordwesten Syriens, ein Vater trauert um sein Baby. Das kleine Kind hat es nicht geschafft, wurde begraben unter den Trümmern. Seit dem Morgengrauen bergen die Anwohner der Stadt Jindairis Tote und Überlebende. Das Erdbeben war so stark, wir kamen die Treppe nicht mehr herunter. Die Wand ist eingestürzt auf meinen Sohn. Meine Frau habe ich aus dem zweiten Stock gerade so rausgeholt. Die Beben in der Nacht spüren die Menschen im ganzen Land. Auch weil viele Häuser nach einem Jahrzehnt des Krieges marode und instabil sind, stürzen sie schnell ein, begraben Tausende. Die Krankenhäuser, die stehen geblieben sind, wie hier in Aleppo, sind völlig überfüllt. Die syrische Regierung verspricht Unterstützung. Wir werden den Verletzten eine medizinische Versorgung bieten und ein Dach über dem Kopf für all jene, die betroffen sind. In der Provinz Idlib können die Menschen nicht auf staatliche Hilfe bauen. Die Region wird von regierungsfeindlichen Gruppierungen kontrolliert, ist angewiesen auf Hilfe aus dem Ausland. Wir brauchen Hilfe, Hilfe von der internationalen Gemeinschaft. Der Nordwesten Syriens ist ein Desaster. Momentan sind die freiwilligen Helfer rund um Idlib auf sich allein gestellt. Wie Hilfe zu ihnen kommen könnte, ist derzeit völlig unklar. Aus Angst vor Nachbeben werden Millionen Menschen in Syrien die Nacht wohl auf der Straße verbringen.
Markus Roche ist für uns in der Erdbebenregion in der türkischen Stadt Adana. Wie haben Sie den Tag heute erlebt?
Ja, wie wir heute in Adana angekommen sind, hat die Erde gebebt und zwar fast so stark wie in der Nacht. Auch deshalb stehen die Menschen hier unter Stock und sie trauern. Sie trauern um ihre Menschen, die zum Beispiel wie hier in diesem Gebäude hinter mir 14-stöckig eingestürzt begraben liegen. Wir konnten heute beobachten, dass 7 Menschen hier aus den Trümmern gezogen worden sind. Ein Mädchen hat noch gelebt, das ist dann gestorben. Also hier spielen sich dramatische Szenen ab. Die Hilfskräfte geben alles. Sie versuchen mit schweren Gerät, aber auch mit bloßen Händen Menschen zu bergen. Es wird immer schwieriger. Die Nacht ist da. Es ist kalt. Das Wetter ist nass und man vermutet, dass sich noch über ein Dutzend Menschen hier unter diesem Berg hinter mir befinden und man hofft, dass man sie bergen kann, in welchem Zustand auch immer.
Kann die Hilfe denn alle betroffenen Regionen erreichen?
Also morgen kommen viele internationale Hilfstrupps hier in Adana auch an. Die werden sich dann über die 10 Regionen verteilen. Ob sie zum Beispiel nach Syrien kommen, da ist ein großes Fragezeichen. Denn das ist Rebellengebiet oder befreites Gebiet. Ob auch Damaskus das zulässt oder die Türkei, die ja große Sorgen mit ihrer eigenen Versorgungslage hat, das muss man abwarten. Aber was die Menschen hier am meisten beunruhigt, man erwartet oder man hofft natürlich nicht, dass es vielleicht noch ein Beben gibt, ein stärkeres Beben. Deshalb sind die Leute hier auf den Straßen, nicht in ihren Häusern, übernachten draußen bei diesen Temperaturen. Also man hat sehr große Angst vor einem neuen Beben.
Vielen Dank, Markus Rosch in Adana. Nach der Erdbebenkatastrophe ist die internationale Hilfe angelaufen. Viele Länder kündigten Unterstützung für Syrien und die Türkei an, darunter die USA und Russland. Auch die EU will Rettungskräfte ins Katastrophengebiet schicken. Am Flughafen Köln-Bonn machten sich Teams mit Suchhunden bereit für den Abflug. Die Bundesregierung sagte außerdem zu, Notunterkünfte und Anlagen zur Wasseraufbereitung bereitzustellen. Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Lage in den Erdbebengebieten gibt es in einem Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau und bei Hart aber fair um 20.35 Uhr. Außerdem in einem Live-Blog bei tagesschau.de. Sie können für die Opfer der Erdbeben spenden. Bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Erdbeben. Türkei und Syrien. Spendenkonto DE 53 200 400 600. 200, 400, 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Großbritannien erlebt seit Wochen massive Streiks in vielen Branchen. Im Gesundheitswesen, bei der Bahn, beim Zoll und an den Schulen legten Hunderttausende die Arbeit nieder. Heute streikten Pflegekräfte und Rettungspersonal gemeinsam für deutliche Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen. Die konservative Regierung lehnt das ab, weil sie einen Anstieg der Inflation befürchtet.
Auch heute wieder sind es Zehntausende Pfleger und Rettungssanitäter, die protestieren, weil sie mit ihren Gehältern bei ständig steigenden Preisen einfach nicht mehr klarkommen. Wir wollen Menschen helfen, leidenschaftlich. Aber wir müssen davon auch leben können. Wir rufen nach Hilfe, aber die Regierung hört einfach weg. Um unsere Nöte kümmert sich niemand. Das tut weh. Der britische Premier aber weigert sich, mit dem Pflegepersonal auch nur zu verhandeln. Seine Kassen seien leer und Gehaltserhöhungen würden die Inflation nur noch weiter in die Höhe treiben. Das Wichtigste, was ich jetzt tun muss, ist, die Inflation zu halbieren. Das wird das Leben für Sie alle erleichtern, wenn die Rechnungen nicht weiter so in die Höhe schießen. Zynisch und wenig hilfreich für die Betroffenen sei das, die unter der Inflation ja gerade am meisten leiden, so die Gewerkschaften. Sunak bestraft die Pfleger für die aktuelle Situation. Er hat ja noch nicht einmal mit uns am Tisch gesessen. Wie kann man diese Menschen so behandeln? Und so sind für die nächsten Wochen zahlreiche weitere Streiks angekündigt.
Der Versuch der britischen Regierung, die Gewerkschaften in die Knie zu zwingen, ist bislang nicht aufgegangen. Die Mehrheit der britischen Bevölkerung ist weiterhin ganz klar auf der Seite der Streikenden. Premier Sunak will jetzt trotzdem sogar noch einen Schritt weitergehen und das Demonstrationsrecht in Großbritannien ganz grundsätzlich einschränken. Sollte er damit durchkommen, dürfte die Situation hier weiter eskalieren.
Tausende Beschäftigte der Deutschen Post haben heute die Arbeit niedergelegt. Auch morgen soll gestreikt werden. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Sie möchte 15% mehr Geld für die etwa 160.000 Beschäftigten. Die Tarifverhandlungen gehen am Mittwoch in die dritte Runde. Dann will die Post erstmals ein Angebot vorlegen. Die AfD feiert heute ihr 10-jähriges Bestehen. Etwa 300 Mitglieder versammelten sich dazu im hessischen Königstein. Vor der Halle protestierten nach Schätzungen der Polizei etwa 700 Menschen gegen das Treffen. Als eurokritische Partei in der Schuldenkrise gegründet, ist die Alternative für Deutschland inzwischen zunehmend nach rechts gerückt. Viele Gründungsmitglieder sind nicht mehr dabei.
Die Parteivorsitzenden lassen sich feiern. Nicht zu einem Wahlerfolg, zum 10. Geburtstag der AfD. Festakt in Hessen, berauscht von guten Umfragewerten.
Zweistellig sind wir in den niedersächsischen Landtag eingezogen. Den Umfragen nach stärkste Kraft in Ostdeutschland. Und das in 10 Jahren. Wir sind gekommen, um zu bleiben, liebe Freunde.
Unweit entfernt hier in Oberursel fing alles an. Mit nicht mal 20 Leuten. Als Anti-Euro-Partei. Davon sind nur die wenigsten heute noch AfD-Mitglied. Auch Mitgründer Konrad Adam nicht mehr.
So hat ein Spötter in den frühen Jahren mal erklärt, es gibt nicht eine AfD, sondern zwei. Eine Professorenpartei und eine Proletenpartei. Das war etwas übertrieben, ist aber nicht ganz falsch und durch die Entwicklung immer wahrer geworden.
Wie ihn verliert die Partei einige ihrer ehemaligen Vorsitzenden. Bernd Lucke, Frauke Petri, Jörg Meuthen. Alle sprechen sie hinterher von einer Radikalisierung der AfD, zu deren Wahlerfolgen sie beigetragen haben. 2017 zieht mit der AfD auch ihr mitunter radikaler Ton ins Parlament. Mit der Zuwanderung als neuem Kernthema.
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Der Verfassungsschutz führt die gesamte Partei mittlerweile als rechtsextremistischen Verdachtsfall, beobachtet die AfD. Einzelne Führungspersönlichkeiten wie der Thüringer Landeschef Höcke gelten als erwiesen rechtsextremistisch.
Es ist heute eine Erpressungspartei, also die Nicht-Koalition will und Nicht-Koalition kann. Es ist eine Partei, die pendelt zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.
Trotzdem formuliert Alice Weidel beim Festakt erneut ihr Ziel, sie wolle mitregieren. Sie setze dafür auf die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Auch wenn alle anderen Parteien eine mögliche Zusammenarbeit klar ablehnen.
Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Demokratie gegen neue Bedrohungen von außen und zunehmende Angriffe von innen wehrhaft zu machen. Anlass seiner Rede in München war eine Gedenkstunde für den Widerstandskampf der Weißen Rose gegen den Nationalsozialismus. Ihre prägenden Mitglieder, die Geschwister Hans und Sophie Scholl, waren am 22. Februar 1943 hingerichtet worden.
Der Bundespräsident am Ort des Widerstands. Gedenken an Hans und Sophie Scholl und die anderen Mitglieder der Weißen Rose. Hier im Lichthof der Münchner Uni legen die Geschwister Scholl im Februar 1943 Flugblätter aus. Ihre Botschaft: Kampf dem Naziregime und dass jeder Einzelne Verantwortung trägt. Das gelte bis heute, so der Bundespräsident.
Auch in unserem Lande gibt es verfassungsfeindliche, rechtsextreme Gruppierungen, die das sogenannte, sagen Sie, System stürzen wollen, haben die alten Kampfbegriffe der Demokratiefeinde wie Altparteien und Systemparteien heute wieder Konjunktur.
Eine kleine Gruppe bildet den Kern der Weißen Rose. Die Mitglieder sind noch nicht von Beginn an Gegner der Nazis. Doch dann erleben Hans Scholl und andere das Grauen an der Ostfront und erfahren von der Verfolgung der Juden. So beginnt ihr Weg in den Widerstand.
Ich habe auch viele jüdische Freunde und die sagen das auch immer wieder, dass man denkt, das ist sowas, ein Thema der Vergangenheit, aber das ist es halt leider nicht.
Und dass man eben mutig sein muss, auch mal seine Meinung zu sagen und auch den anderen mitzuteilen, was falsch läuft. Also dass man auch auf die Fehler der Regierung oder die Missstände in der Gesellschaft hinweist.
In der Bundesrepublik kann das jeder, gefahrlos. Anders als die Frauen im Iran oder Oppositionelle in Russland oder China und die trotzdem ihre Stimme erheben.
Die Freiheiten von Mädchen und Frauen für demokratische Rechte, für Pressefreiheit und Meinungsfreiheit.
Ein Kampf, den Hans und Sophie Scholl mit dem Leben bezahlen, so wie auch andere Mitglieder der Weißen Rose. Die Geschwister werden nach einem Schauprozess noch am selben Tag enthauptet. Sorgen Sie mit dafür, dass in Deutschland nie wieder junge Menschen ihr Leben opfern müssen für Freiheit und Humanität, so der Appell des Bundespräsidenten an seine Zuhörer.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 7. Februar.
Das Hoch über Südpolen bestimmt in den nächsten Tagen unser Wetter. In der Nacht schneit es in der Mitte sowie im Süden hier und da aus dichten Wolken noch, dann klart es verbreitet auf. Nur im Norden lösen sich die Wolken mitunter gar nicht auf, neue Nebelfelder kommen hinzu. Morgen scheint verbreitet die Sonne. Im Norden löst sich der Nebel am Vormittag meist auf, in Nordfriesland den ganzen Tag über dichte Wolken. In der Nacht plus 2 bis minus 19 Grad, am Tag im Bayerischen Wald minus 3 Grad, am Rhein 5 bis 7 Grad. Am Mittwoch viel Sonne, am ehesten ganz im Norden Wolken und Hochnebel, am Donnerstag aus Nordwesten Wolken und ab und an Sprühregen, sonst Sonne. Am Freitag mal Sonne, mal Wolken, in der Mitte örtlich Sprühregen oder Schneegriesel, an den Alpen der meiste Sonnenschein.